1922 gründete Ernst Heinkel die Ernst Heinkel Flugzeugwerke Warnemünde. Bereits 10 Jahre später waren die Heinkel-Werke zum größten Industriebetrieb Mecklenburgs geworden. 1933 begannen die Planungen für einen Entwicklungs- und Produktionsstandort auf einem 300 Hektar großen Grundstück in Rostock-Marienehe. Der Erfolg des Unternehmens war von Beginn an engstens mit der im Geheimen stattfindenden Luftrüstung Deutschlands verknüpft. Schon das erste Flugzeug aus dem Hause Heinkel war eine Militärmaschine. Ernst Heinkel trat noch vor 1933 in die NSDAP ein, mit Hitler und Göring als Fürsprecher. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten beschleunigte sich der Aufstieg der Firma um ein Vielfaches. Dazu Professor Roman Fröhlich, pädagogischer Leiter der Stiftung Wannsee-Forum.
Schon wenige Wochen nach der Machtübergabe an die NSDAP konnte die Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH wirtschaftliche Erfolge für sich verbuchen. Sie erhielt bereits Ende 1933 von Milch, Staatssekretär beim Reichsluftfahrtministerium, erste Luftrüstungsaufträge. Und schon zu Beginn des Jahres 1933 erhielt er erste Zuwendungen. Die Zuwendungen für die Firma Heinkel begannen also zu einem Zeitpunkt, als das Reichsluftfahrtministerium gerade erst im Werden war.
Im Laufe der Zeit entstand in Marienehe eine gigantische Flugzeugfabrik. Sie verfügte über einen Flugplatz mit 5 Start- und Landebahnen. Für die Mitarbeiterinnen entstanden ganze Stadtteile, Altreutershagen und das Komponistenviertel. In den Werken war die Rede vom Heinkelgeist. Gemeint waren Fürsorgeprogramme und bis 1940 überdurchschnittliche Löhne, die die hohen Arbeitsanforderungen ausgleichen sollten. Heinkel hatte in Rostock Fertigungsstätten in Marienehe, in der Bleicherstraße, der Werftstraße und am Patriotischen Weg. Außerdem gab es Fertigungen in Lübz, Rövershagen, Ribnitz und Barth. Dazu kamen ab 1936 Zweigwerke, etwa in Oranienburg, Wien, Krakau und bei Paris. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zählte das seit 1943 zur Ernst Heinkel AG zusammengefasste Unternehmen zu den größten seiner Branche. Für diesen wirtschaftlichen Erfolg kollaborierten Ernst Heinkel und seine leitenden Angestellten mit der SS. Die Möglichkeit, Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge als Arbeitskräfte im Werk einzusetzen, nutzten sie umfassend.
In Oranienburg begann der Einsatz von KZ-Häftlingen in der Firma Heinkel weit vor anderen Einsatzträgern, die ebenfalls später KZ-Häftlinge beschäftigten, schon im Jahr 1940. Heinkel hatte also Vorbild- und Vorreiterrolle bei der Beschäftigung von KZ-Häftlingen im Reichsgebiet.
Für das Heinkel-Zweigwerk in Oranienburg wurde eines der größten Außenlager des KZ Sachsenhausen angelegt. Im Werk in Oranienburg mussten bis zu 8000 KZ-Häftlinge arbeiten. Für die Fertigung in Krakow am See wurde ein Außenlager des KZ Ravensbrück, des größten Konzentrationslagers für Frauen im Deutschen Reich, errichtet. Für die Produktion in Rostock wurden weitere Außenlager des KZ Ravensbrück eingerichtet. Das Außenlager Schwarzenforst zwischen Gelbensande und Rövershagen und das Außenlager Barth.
Welche Dimensionen der Einsatz von Zwangsarbeitenden im Heinkel-Konzert einnahm, ist nicht im Detail erforscht. Allerdings lassen sich vom März 1944 der Zentralstatistik der Ernst-Heinkel-Aktiengesellschaft aussagekräftige Zahlen entnehmen. Mehr als jeder zweite Beschäftigte der Ernst-Heinkel-Aktiengesellschaft wurde demnach im März 1944 zur Arbeit gezwungen. Allein in Rostock waren 46% der Beschäftigten Zwangsarbeitende zu dieser Zeit.
In der Handreichung KZ-Außenlager Schwarzenforst, Schicksale von Häftlingen und Zwangsarbeitern gibt es genauere Informationen. Nach besonders starker Bombardierung der Stadt Rostock 1943 wurde in Schwarzenforst die Rüstungsproduktion der Heinkel-Werke wieder aufgebaut. Für dieses Vorhaben wurden fast ausschließlich KZ-Häftlinge und Zwangsarbeitende eingesetzt. Man ließ zur Tarnung die Bäume in den Hallen stehen, um mit den Wipfeln die Dächer der Hallen gegen Fliegersicht zu decken. Das Unterkunftslager der zumeist weiblichen Häftlinge befand sich etwa 3 Kilometer von der Arbeitsstätte entfernt in Oberhagen, einem Ortsteil von Rövershagen. Mara Zaneva Belcheva-Göbelsmann berichtet über ihre Haftbedingungen im KZ-Außenlager Schwarzenforst Anfang März 1945.
Die Baracken waren in aller Eile zusammengenagelt worden und wasserdurchlässig. Das Lager lag im freien Feld und eine Regenzeit hatte begonnen. Das bedeutete, dass unsere Strohsäcke bald völlig durchweicht waren. Die Toilette war eine offene Grube. Die Verhältnisse waren noch primitiver als in Ravensbrück. Wir hatten nicht mal Trinkwasser. Im Hof war ein Brunnen mit trübem Wasser. Wir mussten uns auf den Bauch hinlegen und mit einer Kanne, gebunden an einen Strick, mussten wir da Wasser rausholen. Dieses Wasser war absolut nicht genießbar. Zwar gab es keinen Prügelbock hier, aber der Kommandant schlug eines Tages eine junge Russin vor unseren Augen mit seinen Fäusten so brutal zusammen, dass sie sich die Zunge durchgebissen hatte und tagelang blau im Gesicht war. Auch die SS-Aufseherinnen schlugen bei jeder Kleinigkeit, besonders beim täglichen Fußmarsch zur Arbeitsstelle.
Krankheiten waren unter diesen Lebensbedingungen ständig präsent, schildert Mara Zaneva-Belcheva-Göbelsmann.
All diese Kranken, die in einer Krankenbaracke gesammelt worden waren, lagen wie in Ravensbrück auch auf Strohsäcken. Und wir haben, genauso wie in Ravensbrück, die tägliche Steckrübensuppe gekocht, nur mit Wasser, ohne Salz, ohne Fett. Dann bekamen wir gefrorene Pferdelungen und es gab schwere Magenstörungen. Die sowjetischen Kriegsgefangenen, die erst gesund waren, wurden nach kurzer Zeit krank. Da ich eine Bulgarin und diplomierte Krankenschwester bin und russische Sprachkenntnisse habe, war ich bestimmt, ihre Gesundheit zu bewachen.
Auch Erniedrigungen gehörte zum Alltag der KZ-Insassinnen.
Ich werde nie vergessen, das Bild, das sich auch bis heute vor meinen Augen steht. Aus dem Lagerbad kamen 200 Frauen und junge Mädchen. Sie waren 8 Monate nicht umgezogen und das Hemd, was auf ihrem Rücken war, war wie ein hartes Brett. Es hat sie mehr gestört, als dass es sie gewärmt hat. Als ich zu der Hauptaufseherin gegangen bin, um für sie bessere Wäsche und Kleidung zu erbitten, sie hat mich rausgeschmissen, sie hat mich ausgeschimpft und sagte, diese Drecksschweine lasse sie noch 8 Monate in denselben Kleidern bleiben. Diese Frauen waren hauptsächlich Journalistinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen. Bewusst hatte man sie so beleidigt, erniedrigt, einfach 8 Monate nicht die Wäsche zum Wechseln gegeben. Die Aufseherin, die mich ausgeschimpft hatte, habe ich nochmals besucht. Ich habe sie aufmerksam gemacht, diese Parasiten, die auf uns kriechen, sind eine Todesgefahr, nicht nur für uns alle, sondern auch für sie. Und das hat sie ernst genommen. Sie hat mich in eine Kammer gebracht, wo viele Kleider auf Regalen geordnet waren. Und als ich sie zu den neuen Zugängen gebracht habe, sie umgewechselt habe, sie umgezogen habe, da waren ihre Körper tatsächlich ganz wundgebissen. Und dann waren sie erleichtert und sagten, nie werden wir das vergessen. Und kein Mensch kann sich vorstellen, was das für eine Qual ist, von so vielen 1000 Parasiten gequält zu werden.
Mit dem Vorrücken der Front wurde das Lager am 1. Mai 1945 geräumt und die Gefangenen über Markgrafenheide in Richtung Hohe Düne getrieben. Die SS erschoss die Häftlinge, die vor Erschöpfung und Schwäche nicht weiter konnten. Als die Wachmannschaft erfuhr, dass die Rote Armee bereits in Warnemünde stand, setzte sie sich in Zivilkleidung ab. Wie viele Menschen im Lager Schwarzenforst umgekommen sind, wird nie ganz nachvollziehbar sein. Ernst Heinkel wurde in seinem Gerichtsverfahren als Mitläufer eingestuft. Er ging in Berufung und wurde 1949 freigesprochen. Bis heute gibt es keine gründliche Aufarbeitung der Geschichte der Heinkel-Werke und der Verstrickung in die NS-Herrschaft.
Von den Einsatzorten, an denen Ernst Heinkel und sein Unternehmen mit der SS kooperierte, um Häftlinge aus den Lagern einzusetzen, sind längst nicht alle erforscht und das trägt eben auch zu dem Heinkel-Bild bei, wie es heute besteht. Dies tritt immer dann zutage, wenn Berichte über diese Firma und über Ernst Heinkel erscheinen, die die Täterschaft des Herrn Heinkel verharmlosen oder gar verschweigen. Hier findet die kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und den in jener Zeit ausgeübten Verbrechen nicht statt. An ihrer Stelle tritt dann Reduktion und Glorifizierung eines Flugzeugunternehmers, der eben auch eine sehr dunkle Seite hat.